SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 30.
5 Zimmer, Küche, 2 Bäder. Genießen Sie die Vergangenheit, ohne auf die Annehmlichkeiten der Zukunft zu verzichten. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, in Neuengland einen wahren Schatz zu erwerben. Seit zahllosen Generationen bietet Mountain Lion Acres seinen Besitzern Ruhe und Frieden. Dieses geschmackvoll eingerichtete Haus, das vor kurzem restauriert wurde und von außen wieder aussieht wie im 18. Jahrhundert, eignet sich genauso als stilvolles Wochenendhaus wie als Vollzeitdomizil, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Das historische Saltbox-Haus aus dem Jahre 1760 verfügt über 2 lichtdurchflutete Schlafzimmer, eine moderne Küche mit begehbarer Speisekammer und ein luxuriöses und dennoch intimes Esszimmer. Alle Räume sind mit modernsten Geräten ausgestattet, voll verkabelt und Smart-Home-fähig. Viele charmante historische Details wurden sorgsam bewahrt, wie der Stauraum unter dem Dielenboden, der sich perfekt für eine schöne Weinsammlung eignet, der steinerne Kamin, das Echtholzparkett und die Empire-Zierleisten. Das alte Kutschenhaus wurde in eine freistehende Garage mit Platz für 2 Fahrzeuge umgebaut, komplett mit 2 E-Auto-Ladestationen, damit ihnen nie der Saft ausgeht, wenn sie die vielen Geschäfte und kulturellen Sehenswürdigkeiten der Gegend erkunden. Der umliegende Staatsforst garantiert Privatsphäre und Ruhe. Und die 2,5 Hektar große Rasenfläche eignet sich für einen privaten Golfplatz, einen großen Swimmingpool oder beides. Reihen Sie sich ein in die illustre Schar anspruchsvoller Eigentümer, die bislang im rustikalen Luxus dieses friedlichen Juwels auf dem Lande Zuflucht gefunden haben. Ein einzigartiges Angebot, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
12.
Mitten in der Kurve tauchte der Bär im Scheinwerferlicht auf. Das Fell des riesigen Tiers glänzte im Regen. Sie bremste und riss das Lenkrad nach rechts, spürte, wie der Schlamm unter den Reifen nachgab, fühlte sich mit einem Mal schwerelos, noch bevor sich das Auto überschlug, einmal, zweimal über die Straße und dann die Böschung hinunter, bei jeder schwerfälligen Drehung durch Gestrüpp und Schößlinge krachte, bevor es mit den Rädern nach oben im Bach liegen blieb. Ein einzelner Scheinwerfer leuchtete in die Dunkelheit. Sie hing kopfüber in ihrem Sitz. Ihr langes Haar baumelte in das Wasser, das durch die zerbrochenen Scheiben eintrat und über den Himmel des Wagens floss. Langsam kamen die Geräusche der Nacht zurück. Das Quaken der Laubfrösche, das Zirpen der Grillen. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie da wie betäubt hing und dem Wasser lauschte. Das Bild des gewaltigen Bären noch immer vor ihrem geistigen Auge. Die Airbags hatten ausgelöst, und als es ihr endlich gelang, sich abzuschnallen, verhedderte sie sich in Sicherheitsgurt und Stoffsack, während ihr Kopf halb im Wasser hing, so als hätte die Schicksalsgöttin, die sie beim Unfall noch einmal hatte davonkommen lassen, nun plötzlich beschlossen, sie im Auto zu fesseln und zu ertränken. Halb kroch, halb trieb sie durch das Loch, wo die Windschutzscheibe gewesen war, krabbelte unter der Motorhaube hervor und richtete sich im grellen Licht des Scheinwerfers schwankend auf. Betäubt vom Schock und dem kalten Wasser sah sie sich um, konnte aber jenseits des Lichtkegels nichts erkennen. Sie stolperte zum Ufer und fuhr mit den Händen über ihre Beine und Arme. Erstaunlicherweise steckte der Schlauch ihrer Insulinpumpe noch. Sie klopfte ihre Taschen ab. Ihr Handy war im Auto. Sie stolperte zurück durch das Wasser, griff durch das zerbrochene Seitenfenster in den Innenraum und tastete herum, bis sie ihren Rucksack fand, der durchnässt und in ihrem Schlafsack verheddert war. Das Display ihres Handys war zerbrochen. Es war komplett nass und komplett tot. In den Eingeweiden des Autos kam es zu einem Kurzschluss. Der Scheinwerfer flackerte und erlosch. Sie überlegte, ob sie die Böschung hinaufklettern sollte, um Hilfe zu holen. Aber die Straße war dunkel und verlassen, und es war Stunden her, dass sie einem anderen Menschen begegnet war. Zum Glück war die Nacht warm und der Regen schien nachzulassen. Sie stolperte ein paar Meter den Bach hinauf, bis sie unter dem Schutz einer großen Pappel ein Bett aus Moos fand. Sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Also setzte sie sich hin und legte sich den Schlafsack um die Schultern. Er war zwar feucht, aber warm genug, um die Nacht zu überstehen. Eine Woche zuvor war sie hier in den Bergen angekommen, auf der Suche nach geeigneten Orten für eine Studie über Frühlingsephemere. Waldblumen, die nur während des kurzen Zeitraums im Frühjahr blühten, bevor den Bäumen neue Blätter wuchsen und die Baumkronen diesen Blumen das Sonnenlicht nahmen. Sie befand sich im zweiten Jahr eines Postdoc-Stipendiums, das so gering dotiert war, dass sie meistens in ihrem Büro oder auf dem Rücksitz ihres Kombis schlief und den Großteil ihrer Mahlzeiten bei Veranstaltungen auf dem Campus zu sich nahm, bei denen es ein kostenloses Buffet gab. Ein halbes Jahr zuvor hatte sie eine 5-jährige Beziehung beendet. Mit ihren Eltern hatte sie kaum Kontakt. Ihr Laborleiter beim Experimental Forest, der immer häufiger abwesend war, um sich um irgendwelche privaten Angelegenheiten zu kümmern, übertrug ihr eine Aufgabe nach der anderen. Da die Sommersaison noch nicht angefangen hatte und auf den Campingplätzen noch nichts los war, hatte sie die letzten Tage in völliger Einsamkeit verbracht. Noch nie in ihrem Leben war sie so glücklich gewesen. Dass sie als einziges Kind eines Versicherungsinspektors und einer Hochzeitsplanerin einen Lebensweg eingeschlagen hatte, der sie hierher geführt hatte, in den Wald, mutterseelenallein, in einer warmen Mainacht, war selbst für Nora eine ziemliche Überraschung. Als sie ihren Eltern damals mitteilte, was sie studieren wollte, beteuerten jene, es sei ja nicht so, dass sie irgendetwas gegen die Natur hätten, sie seien halt bloß überrascht. Bei Filmwissenschaft oder spanischer Literatur wäre die Reaktion garantiert genauso ausgefallen. Als sie klein war, fuhren sie im Urlaub jedes Jahr in irgendein Ferienresort am Strand. Und bei ihnen zu Hause waren das, was einem Wald am nächsten kam, die 4 Palmen, die säuberlich die 4 Ecken ihres 1000 Quadratmeter Grundstücks in Orange County markierten. Vielleicht, so fragte sich ihre Mutter, lag es daran, dass Nora in ihrer Kindheit so viele Blumen um sich hatte, in Form der Brautkränze aus Gipskraut und der Tafelaufsätze mit pastellfarbenen Rosen, die ständig im Wohnzimmer zwischengelagert wurden. »Mag sein«, antwortete Nora, aber was sie eigentlich dachte, behielt sie für sich. Denn für sie waren das keine Blumen. Blumen wuchsen auf grünen Sommerwiesen und wurden von Bienen und Hummeln umschwirrt. Wenn überhaupt, dann war ein Buch schuld. Und zwar ein ziemlich seltsames. Nach der Highschool war sie nach Amherst gegangen, hatte sich im Herbst sofort in das bunte Laub der Wälder von Massachusetts verliebt und war dann im selben Winter in ein Loch gefallen. Was genau passiert war, blieb auch Jahre später ein Rätsel. Natürlich kannte sie das Wort Depression, aber sie hatte sich das immer ein wenig wie IA vorgestellt, den Esel aus Puh der Bär. Traurig, aber lieb und ein bisschen albern. Doch der Winter war eine dunkle Wolke, die über sie hereinbrach und alle Luft aus ihrem Leben saugte, die sich über die Grünflächen legte, über die sie im Herbst immer geschlendert war, die den Bäumen auf dem Campus die Farbe raubte, die sich auf die Cafeterias und Hörsäle senkte und sie jeden Morgen, wenn sie aufwachte, zu ersticken drohte. Es war so umfassend und so körperlich, dass sie zuerst dachte, es wäre ein Symptom ihrer Diabetes. Oder Heimweh? Nein. Das ständige Gerede ihrer Mutter über Blumensträuße und Hochzeitstorten vermisste sie genauso wenig wie die unschönen Geschichten ihres Vaters über Unfälle und Katastrophen. Vermisste sie vielleicht Kalifornien? Das Meer? Die schroffe Küstenlinie? Das kalifornische Licht? Sicherlich wäre sie noch tiefer in die Depression abgedriftet, hätte die Studentenvertreterin ihres Wohnheims nicht mitbekommen, was mit ihr los war, und ihr eine Therapeutin empfohlen. Eine Psychologin aus Argentinien mit einem so herrlichen Akzent, dass Nora sich manchmal fragte, ob es ihr vielleicht gelang, ihre Patienten zu heilen, nur indem sie deren Namen aussprach. Luz schüttete sie ihr Herz aus. Sie beklagte sich darüber, wie oberflächlich die Bekanntschaften unter den Studienanfängern waren und wie geistlos die Campuspartys, wie unerbittlich die Flut von Aufgaben und Referaten war und wie beschissen die Welt im Allgemeinen. Sie berichtete von ihrer Angst, bei den anderen bloß als die Kranke zu gelten, von der Bitte ihrer Mitbewohnerin, ihre Glukosestreifen nicht auf der Ablage im Badezimmer liegen zu lassen, von dem jungen Mann, der die Flucht ergriff, nachdem er ihr beim Knutschen unter die Bluse gegriffen und Pflaster und Pumpe entdeckt hatte. Sie grub in ihrer Vergangenheit als Einzelkind, erzählte von den subtilen Belastungen durch eine Mutter, die Illusionen verkaufte, und einen Vater, dessen Familie aus Kambodscha geflohen war, als er 9 Jahre alt gewesen war und der, wie er selbst sagte, seinen Beruf gewählt hatte, weil er den Katastrophen, die das Leben im Kern ausmachten, ins Auge sehen wollte. Aber all die Erkenntnisse und Einsichten halfen nichts. Im März ihres ersten Studienjahres, als sie 14 Stunden am Tag schlief und trotzdem ständig erschöpft war, musste sie darum bitten, die Abgabefristen für alle ihre Hausarbeiten zu verlängern. Und dann entdeckte sie das Buch. Zu behaupten, es hätte an C.R. Millmans der Schlüssel zu sämtlichen Bäumen gelegen, dass es ihr schließlich besser ging, mag vermessen sein, zumal sie gleichzeitig eine gute Therapeutin hatte, ein für eine Studienanfängerin ungewöhnliches Maß an Selbsterkenntnis besaß, der Frühling kam und die Tage endlich wieder länger wurden und sie zudem seit 6 Wochen täglich 30 Milligramm pharmazeutische Unterstützung bekam. Luz im Januar. Weißt du, vielleicht wäre es keine schlechte Idee, wenn du noch einmal zu Dr. Arbuthnot gehst, und sei es nur, damit wir bei dir den Knoten lösen. Und doch konnte sie sich genau an den Moment erinnern, als sie das Gefühl gehabt hatte, dass sich die dunkle Wolke endlich lichtete. Wie so oft hatte ihr Tag damit begonnen, dass sie sich eine Tätigkeit suchte, die sie von dem ablenken sollte, was sie eigentlich tun sollte, denn das Trimester ging zu Ende und die Prüfungen standen ins Haus. Sie hatte mit Luz vereinbart, dass sie mindestens einmal am Tag ihr Zimmer im Studentenwohnheim verlassen würde. Und so war sie wie jeden Morgen in Schneestiefeln, Parka und Pyjamahose zur Institutsbibliothek der Biologen gestapft. Dort hatte sie sich zum Lernen in eine der Nischen gesetzt, wo jemand, bestimmt ein Medizinstudent, dachte sie, entweder in einem Anfall hormonell bedingter Frustration oder in einem vergeblichen Versuch praktischer Magie eine rudimentäre Vulva und »Ich will Sex« in den Tisch geritzt und anschließend die Wörter umkreist und unterstrichen hatte, um ihnen zusätzlich Nachdruck zu verleihen. Sie mochte diesen Arbeitsplatz, sei es wegen des offensichtlichen Elends ihres Mitbenutzers, wegen der Aussicht auf einen kleinen Wald oder wegen der Nähe zu den Süßigkeiten und Getränkeautomaten. Immer wenn sie aufstand, um sich zu strecken, was sie oft tat, ging sie an einem Regal mit Büchern vorbei, deren Namen »Die Farne von Neuengland«, »Gräser des Nordostens«, »Wildblumen erkennen und bestimmen«, eine Einfachheit und Klarheit verhießen, wie sie sie in ihrem Leben vermisste. Sie wusste nicht, warum sie sich an dem Tag vor ihrer Chemieprüfung, als sie an dem Regal mit den Pflanzenführern vorbeiging, ausgerechnet für das Buch von Millman entschied. »Luz, vielleicht kamen dir die Wildblumen zu ausgelassen vor.« Aber als sie mit dem Buch an ihrem Platz saß, amüsierte sie sich prächtig über die Ernsthaftigkeit, mit der der Autor seinen jungen und alten Lesern nicht weniger als ein revolutionäres System, um die Geheimnisse des Waldes kennenzulernen, versprach. Dass sein ach so revolutionäres System im Grunde nichts weiter war als eine Tabelle mit Spalten für diverse Merkmale der Baumrinde, wie Borkenrippen und Schuppen, störte sie nicht. Im Gegenteil. Da sie fand, dass eine wissenschaftliche Tätigkeit nicht den Tatumstand der Prokrastination erfüllte, beschloss sie, etwa 18 Stunden vor einer Prüfung, für die sie bisher kaum gelernt hatte, Millmans System auf die Probe zu stellen. Das letzte Mal hatte jemand das Buch im Jahr 1957 ausgeliehen. Als sie sich dem Waldrand näherte, schneite es leicht. Später in Luz' Praxis versuchte sie, den Moment zu beschreiben, als sie gerade den Wald betreten und sofort so etwas wie Hoffnung verspürt hatte. Selbst jetzt, in dem beheizten Raum, in dem tiefen, weichen Sessel, den sie so lieb gewonnen hatte, und obwohl sie wieder klar denken konnte, hatte sie keine Erklärung dafür. Es war, als wäre ihr bewusst geworden, dass die Welt eine ganz bestimmte Struktur besaß, einen Aufbau, der jenseits ihres Ichs existierte und gegen den ihre Traurigkeit einfach nicht ankam. Sie hatte eine Weißeiche, drei Rotahorne und eine Esche identifiziert. Ob es sich um eine Grün- oder eine Weißesche handelte, konnte sie nicht mit Gewissheit sagen. Laut C.A. Millman fiel das selbst Experten schwer und hatte gerade angefangen, sich durch die Tabelle zu arbeiten, um einen weiteren Baum zu bestimmen, als sie plötzlich genau wusste, um was für einen es sich handelte. Einen Zuckerahorn, berichtete sie Luz, erkennbar an den rauen, vertikalen Rippen, die sich zu öffnen schienen, als ob etwas im Inneren versuchte, herauszukommen. In diesem Moment hatte sich der ganze winterliche Wald verändert. Es kam ihr vor, als hätte sich etwas, das sie bislang für langweilig und eintönig gehalten hatte, urplötzlich als ein Ort der Geheimnisse und Entdeckungen entpuppt. Als sei die Welt mit einem Mal wieder zu dem geworden, was sie immer hatte sein sollen, etwas, das viel größer war als sie selbst. »Einfach so?« fragte Luz. »Na ja, nicht einfach so, aber da begann etwas aufzubrechen.« Und Luz lächelte ihr wunderbares Lächeln, wobei Nora in den Augen ihrer Therapeutin noch etwas anderes zu erkennen glaubte, einen Schmerz, als wäre den Bäumen etwas gelungen, das Luz nicht vermochte. »Es scheint, als würde sich unsere Arbeit auszahlen«, sagte Luz, aber offenbar spürte sie, dass in ihrer Stimme ein wenig Neid mitschwang, und sie fügte hinzu, wie froh sie sei, Nora endlich einmal lächeln zu sehen. Kurz nach Sonnenaufgang wurde sie von einem munteren Quartett Rotkehlchen geweckt, die sich auf den Achsen des Autos niedergelassen hatten, das auf dem Dach lag und die Reifen gen Himmel streckte. Im Wasser des Bachs zitterte die Morgendämmerung. An den Ufern wuchsen Dreiblätter und Zäpfchenkraut. Frühgrünende Birken und Zaubernusssträucher schmückten das Unterholz, und der Straußenfarn neben ihrem Kopf war noch von Tau benetzt. Eine Walddrossel sang über einem wachsenden Chor von Waldsängern. Sie lauschte. Waren das jetzt Gelbscheitel, Blaurücken oder Grünmantelwaldsänger? Wie sehr sie sich bemühte, sie konnte diese drei Arten einfach nicht auseinanderhalten. Und jetzt, wo so viele Vögel aus dem Süden zurückkehrten, herrschte ein solches Getöse, dass es ohnehin fast unmöglich war, die Stimme eines bestimmten Vogels herauszuhören. Sie spritzte sich Wasser ins Gesicht, setzte sich ans Ufer und starrte das Auto an, als ob ihr Unglaube etwas an ihrer Situation ändern könnte. Sie hatte $315 auf ihrem Konto. Als neulich ihr Antrag auf Fördermittel abgelehnt worden war, hatten ihre Eltern sie wieder einmal gefragt, ob sie nicht doch lieber einen anderen Karrierepfad einschlagen wolle. Nein, ihre Eltern würde sie nicht um Hilfe bitten. Lieber würde sie zu Fuß zum Labor zurücklaufen. Sie nahm an, dass sie den Unfall melden musste, wobei allerdings noch ein Problem hinzukam. Sie war mit einem abgelaufenen Führerschein unterwegs, da sie zu viel um die Ohren gehabt hatte, um ihn zu verlängern. Mark wollte sie auch nicht anrufen. Sie hatten sich getrennt, nachdem eine übliche akademische Diskussion in einen wütenden Disput ausgeartet war. Er hatte den Standpunkt vertreten, dass es zu viele Ressourcen erforderte, bestimmte Bäume wie Esche und Schierlingstanne zu retten. So ausführlich, wie er sich im Studium mit Eschen beschäftigte, müsste er Eschen doch eigentlich gern haben, fand sie. Und sie konnte einfach nicht verstehen, wie gelassen er den unerbittlichen Vormarsch des asiatischen Eschenprachtkäfers hinnahm, der einen Bestand nach dem anderen dezimierte. Als sie sich darüber stritten, fragte sie sich, ob er einfach nur zu dumm war, um zu verstehen, dass es zumindest nicht allzu taktvoll war, jemandem wie ihr gegenüber, bei der im Alter von 7 Jahren Diabetes diagnostiziert worden war und die seither Insulin benötigte, dafür zu plädieren, dass man der Natur, zumal der Natur in Form einer Krankheit, am besten einfach so ihren Lauf ließ. Es ging ihr gar nicht darum, wie gewöhnlich oder vernünftig sein Standpunkt zum Eschenprachtkäfer war. Sie wollte nur, dass er sich klar machte, wie sich das für sie anhörte, dass er ihr versicherte, dass er nicht von ihrer Krankheit redete. Aber er ließ sich nicht beirren, und obwohl es schon Jahre her war, dass sie bei Luce gewesen war, hatte sie immer noch deren sanfte Stimme im Ohr. »Ich frage mich, ob dahinter nicht etwas anderes steckt. Ich frage mich, warum du mir das gerade jetzt sagst.« Als sie ihm das sagte, meinte er nur, sie sei ja verrückt. Sie hätte es sogar akzeptiert, wenn er eingeräumt hätte, dass Darwins Prinzip der natürlichen Selektion bestimmte komplexe Zusammenhänge impliziere, aber es kam nichts. Nur, dass sie verrückt sei und ihm nicht zuhöre. Aber sie war nicht verrückt, und sie hörte ihm ganz genau zu, denn sie unterhielten sich auch darüber, wie es wäre, eine Familie zu gründen, und über die genetischen Risiken von Diabetes. Und nachdem sie ihm 3 Wochen lang zugehört hatte, wie er von dem beschissenen Eschenprachtkäfer redete, hatte sie ihm gesagt, dass sie vielleicht eine Pause einlegen sollten. Aber darüber nachzudenken war ihr jetzt zu anstrengend. Gott sei Dank gibt es eine Hierarchie der Bedürfnisse, dachte sie, während sie dem Gesang einer unsichtbaren Walddrossel lauschte. Sie hatte Hunger. Seit einer Woche ernährte sie sich ausschließlich von Weißbrot mit Erdnussbutter und Gelee. Und am Abend zuvor hatte sie den letzten Restbrot aufgegessen. Und jetzt hatte sie nichts mehr außer ihren Glukosetabletten. Sie stand auf. Der nächstgelegene Ort war Oakfield. Sie war schon oft durchgefahren, hatte aber nie angehalten, um sich das Städtchen näher anzuschauen. Viel gab es da sicher auch nicht zu sehen, aber sie würde sich etwas zu essen besorgen können und vielleicht jemanden aus dem Labor anrufen, der sie abholte. Andernfalls gab es sicher irgendwo eine Bushaltestelle. Sie stand auf, faltete den Schlafsack zusammen und verstaute ihn am Ufer. Dann schulterte sie ihren Rucksack und kletterte durch die Schneise, die das Auto geschlagen hatte, nach oben zur Straße, durch zerknickte Farne, zerdrückte Berberitzen und abgebrochene Birkenschößlinge. Die Schotterstraße war noch immer vom Regen aufgeweicht. Reifenabdrücke und tiefe Bärenspuren zeugten von den Ereignissen der Nacht. Sie ärgerte sich, dass ihr Handy kaputt war. Wenigstens ein Foto hätte sie gerne gemacht. In ihrem Kurs »Flora und Fauna im Winter« zeigte sie den Studierenden gerne Tierspuren, die eine Geschichte erzählten. Der Hirsch, der stehen blieb, um Farn zu erschnüffeln, der unter dem Schnee verborgen war. Das Eichhörnchen, dessen Spur endete, wo eine Eule es erwischt hatte. Das hier wäre eine schöne Ergänzung gewesen. 1997er Volvo versus Bär. Unten hörte sie den Bach gegen die eingedrückte Motorhaube plätschern. Ein angenehmes, blechernes Geräusch.